über Zukunftshoffnung. Liebe Geschwister und Freunde, kann man natürlich vieles sagen von der Bibel aus. Ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, von wo willst du ausgehen? Man kann von den alttestamentlichen Propheten ausgehen, man kann von den Psalmen aus über Zukunftshoffnung sprechen, vom letzten Bibelbuch der Offenbarung, von Jesus Worten aus, von Petrus oder Paulus. Ich möchte von Paulus ausgehen und den ersten Korintherbrief ins Auge fassen. Hoffnung nach dem ersten Korintherbrief. Biblische, lebendige Zukunftshoffnung. Und die allererste Frage, wenn wir etwa auch mit Menschen in der Welt ins Gespräch kommen, ist die, ja, kann es dann so etwas geben? Auferstehung der Toten. Da sagen die Leute, das ist halt ein Dogma eurer Kirche, das müsst ihr halt glauben, weil es das Dogma verlangt. Aber glaubst du im Ernst, dass sowas passiert, dass einer, der da reinkommt, wieder rauskommt? Von selber bestimmt nicht. Das sagt ja auch die Bibel. Da lesen wir auch bei Hiob und den Psalmen und im Alten Testament, wer da runterfährt, kommt nicht wieder rauf. Das stimmt ja auch zunächst von unserer menschlichen Warte aus gesehen. Und Karl Geyer sagte, wir können uns vor ein Grab stellen und rufen, komm heraus, da passiert nichts. Versuch's gar nicht erst. Aber wenn Jesus ruft, dann kommen Sie heraus. Und er sagte, das wird in der Herrlichkeit und Ewigkeit mit zu unserer größten Glückseligkeit gehören, wenn wir auch dazu beitragen können, dass Gefangene aus dem Kerker kommen und du rufst, komm heraus, und die kommen heraus. Ja, so weit darf man so weit gehen in der kühnen Zukunftshoffnung. Was der Herr in Zukunft tut, das tut er in Verbindung mit seinem Leib, seinem Körper. Ich glaube, Buddha Gaya ist nicht so weit gegangen. 4 Punkte anhand des ersten Korintherbriefes. Hoffnung der Auferstehung als erstes. Zweitens, Hoffnung auf Christi Tag. Drittens, Hoffnung auf Leibesverwandlung. Viertens, Hoffnung auf die Zurechtbringung aller. Hoffnung auf Auferstehung als allererstes. Und die wunderbaren Verse 12 bis 22 in 1. Korinther 15 haben wir schon von Bruder Paul gehört. Wuchtige Hammerschläge gegen die Leugner der Auferstehung Jesu. Messerscharfe Folgerungen göttlicher Logik. Lauthallende Posaunenstöße der Auferstehungshoffnung. Wuchtige Hammerschläge gegen die Leugnung der Auferstehung Jesu. Und dabei finden wir den Abwehr des Gedankens, Christi Auferstehung sei ein Einzelereignis oder Sonderfall. So möchte es Paulus nicht verstanden wissen. Naja, das war auch Gottes Sohn. Da hat der Vater was Besonderes getan. Aber wir und die Menschheit im Allgemeinen, so möchte es Paulus nicht haben, dass Christi Auferstehung ein Einzelfall und Sonderfall war, sondern es ist gewissermaßen der Beginn der endzeitlichen Totenauferstehungen, die ja schon im Alten Testament beginnend und im Neuen noch viel deutlicher geweissagt sind. Die Auferstehungshoffnung bricht sich ja schon im Alten Testament Bahn. Wir finden das in einigen Psalmen. Und jetzt möchte ich einmal lesen aus Jesaja 25 und 26. Jesaja 25 und 26 und dann noch Hosea aus Hosea 13. In Jesaja 25, 7 und 8 heißt es, den Tod verschlingt er auf ewig. Und das wird in 1. Korinther 15 zitiert. Und der Herr, Yahweh, Jehovah, der Seiende, der Unveränderliche, der Ewige, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde, denn der ewig Seiende hat geredet. Und dann in Jesaja 26, 19, deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube liege, denn ein Tau des Lichtes ist ein Tau und die Erde wird die Schatten auswerfen. Dann Hosea 13, Vers 14. von der Gewalt des Scheols, Totenreichs, werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Triumphierende Worte, wie auch in 1. Korinther 15 sie wieder dann bei Paulus anklingen. Also ich rede jetzt mal töricht menschlich, wenn Gott mich beauftragt hätte, diese Verse zu schreiben in 1. Korinther 15 und hätte mir so ungefähr eine Anleitung gegeben, die Einzelausarbeitung überlasse ich dir, Herr Schumacher, dann hätte das wahrscheinlich anders geklungen als bei Paulus. Ich hätte nämlich wahrscheinlich so argumentiert, wenn Christus auferstanden ist, dann gibt es auch Hoffnung für alle anderen, dann stehen alle auf. Wenn Christus nicht auferstanden ist, stehen alle anderen auch nicht auf. Nun, das wäre ja auch nicht falsch gewesen. Aber eigenartigerweise hat Paulus hier eine andere Argumentation. Er sagt, entweder gibt es sowas, Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus auferstanden. Oder es gibt so etwas grundsätzlich nicht, dann ist auch Christus nicht auferstanden. So herum sagt er es erstaunlicherweise. Vers 13 in 1. Korinther 15. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Gibt es das? Oder ist das nur frommes Wunschdenken? Kann das Gott? Macht das Gott? Ja, da hat er sozusagen als Test, als Demonstration, als Prototyp seinen Sohn auferweckt und es wurde deutlich, das geht. Wenn ich sage Testfall, dann gilt es nicht für Gott. Er musste nicht herumprobieren, ob es vielleicht klappt. Für uns aber ist es ein Test oder besser gesagt eine göttliche Demonstration, ein Prototyp. Seitdem kann man nicht mehr sagen, es ist von drüben niemand wiedergekommen, sondern Christus ist auferstanden und auch schon Menschen, Matthäus 27, Verse 51 bis 53, viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden ja damals erweckt. Paulus geht es also darum, dass Christi Auferstehung nicht ein Sonderfall oder ein Einzelereignis ist. Da wurde es deutlich, es geht. Menschen machen auch Tests, Demonstrationen, Prototypen, etwa bei der Entwicklung der Atom- und Wasserstoffbombe. Bevor die erste und die zweite Atombombe niederging auf Hiroshima und Nagasaki, da wurde erst ein Test gemacht. Klappt sowas? Kann man sowas machen? In der Wüste von Alamogordo in New Mexico. Und ich habe aus seiner Zeit vor Jahrzehnten aus einem Buch von Robert Jung, dem Friedensforscher, Jung mit GK am Schluss. Sie können über ihn denken, wie Sie wollen, aber sein Buch über Atomforscher ist sehr interessant gewesen. Und er beschreibt da den langen, spannungsreichen Werdegang, bis das Ding endlich klappte und die Physiker sind einander um den Hals gefallen. Es klappt, wunderbar. Also man will doch nicht ein Jahr oder länger an einem Ding arbeiten, das dann nicht klappt. Es klappt. Und erst nachher kamen ihnen langsam die Gedanken, was haben wir denn da eigentlich in die Welt gesetzt? Ist da Grund zum Jubeln? Und dann wurde auch die erste H-Bombe, Wasserstoffbombe, getestet. Da gibt es ja einen Mann, der in Karlsruhe studiert hat seinerzeit. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Ich möchte seinen Titel nicht haben. Vater der Wasserstoffbombe, Edward Teller. Übrigens ja auch ein Berater des Reagan bei dem SDI-Projekt. Ich möchte nicht diesen Titel haben, also dann noch lieber Vater eines Bankräubers als Vater der Wasserstoffbombe, wo man unerhörtes Unheil über die Menschheit bringen kann. Ja, und dann beschreibt Jung in seinem Buch über die Atomforscher, wie da nun der erste Prototyp der H-Bombe gezündet wurde. Es gab aber auch bei den Atomphysikern viele Eifersüchteleien und Spannungen und irgendwie durfte der Teller nicht dabei sein. An Ort und Stelle. Er befand sich gerade am anderen Ende des Planeten Erde, in einem unterirdischen Bunker, und da hatte er einen feinen Seismographen, und er hat ausgerechnet, in der Sekunde wird die Sache gezündet. Wenn es klappt, muss das einen Ausschlag geben auf meinem Seismographen, nach so und so viele Sekunden muss das bei mir ankommen, genau um Punkt um die Sekunde. Und der Ausschlag kam auf dem Seismographen. Es hat geklappt und wieder großes Jauchzen bei den Physikern. Und erst nachher haben sie gedacht, was haben wir da eigentlich in die Welt gesetzt? Wenn es einmal geht, dann geht es immer. Dann gilt es grundsätzlich und allgemein. Kann man eine Atombombe bauen und Wasserstoffbombe, dann auch 10.000 und 20.000. Und das ist die schreckliche Situation, in der wir heute leben, deren Furchtbarkeit sich kaum jemand klar macht, weil es eben seit langer einen Abwurf auf eine Stadt mehr gegeben hat. Das hat ja nun eigentlich nichts mit der Auferstehung zu tun, höchstens insofern, wenn es einmal klappt, dann geht es grundsätzlich und Gott hat den Beweis erbracht, es geht. Die Atombombe und die Wasserstoffbombe befördert Menschen vom Leben in den Tod. Das können wir Menschen. Wir haben sogar eine Overkill-Kapazität, das heißt, wir können mehr als einmal die Bewohner des Planeten Erde umbringen mit all den schrecklichen ABC-Waffen, die wir entwickelt haben. Etwas anderes können wir nicht, das Umgekehrte können wir nicht, aus dem Tode in das Leben. Und das kann eben Gott durch Auferstehung, und das hat er erwiesen in Jesus Christus. Und er war 40 Tage auf dieser Erde, das ist auch eine Glaubensstärkung für uns, dass er nicht gleich hinaufgenommen wurde in den Himmel, sondern 40 Tage hier auf Erden, sodass die Apostel sagen können, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Er hat mit uns geredet. Und wir haben ihn sogar angefasst. Und ich glaube, wenn der erste Johannesbrief mit den Worten beginnt, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Und da denkt er ja an Jesus, aber ich glaube, dass er da in Sonderheit an den auferstandenen Jesus denkt. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, angeschaut haben wir ihn, nicht nur flüchtig gesehen, und unsere Hände haben ihn betastet. Dass das Jesuskind von der Mutter angefasst wurde, war selbstverständlich. Dass Jesus im Gedränge der Menschen berührt wurde, muss man nicht extra erwähnen. Wenn das hier steht, unsere Hände haben ihn betastet. Beachten Sie mal, in Johannes Evangelium Kapitel 20 und in Lukas Evangelium 24, wie bei den Auferstehungsberichten genauestens darauf hingewiesen wird, das ist ein wirklicher, sichtbarer, fühlbarer Leib, den man anfassen kann, siehe ungläubiger Thomas. Es ist also kein Einzelereignis, entweder gibt es das oder nicht. Abwehr des Gedankens Christi Auferstehung sei ein Sonderfall. Und natürlich auch Abwehr des Gedankens, den ein Theologieprofessor vor 40, 50 Jahren in Deutschland lautstark verbreitet hat, Bultmann. Abwehr des Gedankens, das Historische sei unwichtig. Das klang so fromm bei Professor Bultmann. Heute muss Jesus ins Leben. Heute muss der Glaube bei uns sich entzünden. Ja, Christus steht heute auf ins Kerygma, das heißt in die Predigt, in unseren Glauben, in unseren Kopf hinein, da steht er auf, was da vor 2000 Jahren war, ob es da ein leeres Grab gab oder nicht gab, ach, das ist eigentlich nicht wichtig. Heute, das klang so fromm, beinahe pietistisch und war der reine Liberalismus. Und die theologischen Kinder und Enkel des Bultmann sind auch inzwischen weitgehend davon abgerückt, das Historische sei unwichtig. Wenn das Historische unwichtig ist, und dann reden wir heute von unserem Heiland, unserem Herrn, das sind ja lauter Luftschlösser. Nein, die biblischen Tatsachen haben es zu tun mit geschichtlichen Tatsachen, Heilsgeschichte in der Geschichte der Menschheit, was Gott hier auf Erden vollzogen hat, Kreuzestod Jesu Christi, ja natürlich auch die Grippe. Ich hoffe, Sie haben mich in den letzten Tagen nicht so verstanden, als hätte ich was gegen die Grippe und das Jesuskind. Wenn ich gelegentlich gesagt habe, dass Weihnachten nicht so wichtig ist beim Apostel Paulus, dass er da sehr schnell drüber weggeht, aber lange, lange, lange redet von Kreuz und Auferstehung. Geschichtliche Tatsachen, die Krippe, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt und dann auch die Wiederkunft. Wer ohne geschichtliche Tatsachen auskommen will bei diesen Dingen, der baut allerdings lauter Luftschlösser. Wuchtige Hammerschläge gegen die Leugner der Auferstehung. Messerscharfe Folgerungen göttlicher Logik in den Versen, die wir von Bruder Paul eingangs hörten, 1. Korinther 15, 12 bis 19. Paulus ist ein ausgezeichneter Denker. Ich stelle ihn über Goethe und Schiller. Ihr könnt es machen, wie Sie wollen. und Immanuel Kant und Einstein und schon als Denker in seiner Logik und als Schriftsteller, abgesehen nochmal von der Offenbarung, die Gott ihm gab. Messerscharfe Logik. In der Gemeinde von Korinth hatten sich Leute eingeschlichen, die die Auferstehung Jesu in Zweifel zogen. Und dagegen setzt sich Paulus hier zur Wehr und sagt, liebe Leute, macht euch klar die Konsequenzen. Seid euch da restlos klar über die Konsequenzen. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt leer oder inhaltlos. Also dann könnten wir eigentlich gleich aufhören. Was mache ich, Paulus, mir so viel Mühe, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Auch euer Glaube wäre leer und inhaltlos. Leer wie eine Filmleinwand. Da kann man ja vieles Schönes sehen, aber wenn du dahin fassen willst, um etwa einen Schauspieler oder seinen Kopf zu erfassen oder ein Tierchen oder Kätzchen, eine Blume, ein Baum, da ist nichts, auf der Filmleinwand gar nichts. Da wird nur etwas abgebildet, abgelichtet. Und so, wie ja manche Leute sagen, der Glaube sei lauter Wunschdenken, wie es der Feuerbach im 19. Jahrhundert gesagt hat, ein nicht so guter Theologe. Das sei ja alles nur Projektion und Wunschdenken der Seele. Nein, das ist es eben nicht. Wir haben es mit geschichtlichen Tatsachen zu tun. Freilich, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn Gott nicht gehandelt hätte in dieser Weise in der Geschichte, dann wäre unser Glaube nur Wunschdenken. Dann wäre alles leer wie eine Filmleinwand. Und wenn du hinfasst, ist im Grunde nichts da. Und Paulus zeigt ja gerade in dem wunderbaren Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, dass die da nicht bloß irgendwas gesehen haben, sondern dass es mit einer Leiblichkeit sie es zu tun hatten, die er ja so wunderbar beschreibt, auch dann für uns und unsere Auferstehungserwartung. Macht euch bitte klar die Folgerungen, wir wären falsche Zeugen, Pseudo-Martyres, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wir gehörten eigentlich hinter Gitter. Wir reisen durch die Lande und verkündigen da etwas von einem Heilsbringer, von einem Heilskönig, von einem, der lebt, der auferstanden ist. Wenn das gar nicht wahr wäre, wir gehörten eingesperrt. Auch euer Glaube wäre nichtig und vergeblich. Ihr wäret noch in euren Sünden. Auch die Heilsbedeutung von Golgatha würde schwinden, wenn da eben nur ein Mensch für seine Überzeugung gestorben wäre und nicht der Gottessohn, den der Vater am dritten Tage wieder erweckt hat. Kreuz und Auferstehung hängen heilsgeschichtlich untrennbar zusammen. Dann würde euch auch das Kreuz nicht retten, sagt Paulus. Ihr wärt noch in euren Sünden. Alle, die in Christo entschlafen sind, wären verloren. Niemand käme zurück. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Das würde stimmen, wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre von den Toten durch die Machttat des Vaters. Und wir wären die Elendesten unter allen Menschen und alle, die sich darauf verlassen. Wir wären zweimal zu kurz gekommene, sagt Paulus gewissermaßen. Hier im Leben verzichte ich auf so manches und nehme die schrecklichsten Mühen auf mich, durchquere die Türkei bei schrecklicher Hitze und werde verfolgt. Synagogale Auspeitschungen fünfmal, Schiffbruch, Steinigung und so weiter. Und dann trösten wir uns damit, der Herr wird uns reichlich erstatten und wenn es das alles nicht gibt, dann sind wir zweimal betrogen. Hier kommen wir nicht auf unsere Kosten und eine jenseitige Erstattung findet nicht statt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ja, dann lasst uns dem Lustprinzip folgen, sagt Paulus. Dann lasst uns doch nach dem Motto leben, das Lustprinzip, das gab es ja damals schon, das hat man nicht erst in den 60er, 70er Jahren in Deutschland erfunden. Freilich hat man es da besonders neu wieder auf den Leuchter gestellt. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst uns jeden Genuss und jede Lust mitnehmen, die die Welt bietet. Aber wie Bruder Mössinger mit Recht in einer Predigt sagte, wer nach dem Lustprinzip lebt, dem wird die Lust bald zur Last. Lust kann man nicht beliebig steigern. Du kannst dich über einen Sonntagsbraten freuen oder manche Kinder freuen sich über ein Eis im Sommer. Wunderbar, liebe Mama. Aber wenn dann der Sonntagsbraten dreimal hintereinander gegessen werden sollte oder wie es eine Mutter mit ihren Kindern gemacht hat, wollt ihr Eis? Morgen gibt es den ganzen Tag nur Eis. Ja, liebe Mutter, wunderbar. Zum Frühstück Eis, zum Mittag Eis. Na, mittags hat es auch noch einigermaßen geschmeckt, wurde aber bald langweilig. nachmittags, hol dann Eis, auch wenn es sein muss, abends wieder Eis, sonst nichts anderes. Schrecklich, dieses Eis, ich kann es nicht mehr sehen. Lust kann man nicht beliebig multiplizieren. Also, und nun sagt Paulus, vergesst alles, was ich gesagt habe, es ist ja nicht so. Ich habe ja nur schnell mal klar machen wollen, was wäre, wenn, damit ihr euch restlos klar seid über die Folgerungen. Nun kommen dann lauthallende Posaunenstöße der Auferstehungshoffnung in den Versen 20 und 22. Nun ist es ja ganz anders, Gott sei Dank. Das war ja nur jetzt einmal ein Was wäre wenn. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und Vers 22, gleich wie in dem Adam sterben, alle sterben. Also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt so manche schwer verständliche Bibelworte. Es gibt Verse, über die kann man rätseln, schlägt Kommentare auf, was sagt der Bruder, was sagt jener Bruder, oder wie verhält sich die Bibelstelle zu der. Es gibt so manche kitzlige Frage, wenn man ins Detail geht und alles genau wissen will. Aber die Auferstehung gehört nicht dazu. Hier ist alles sonnenklar. Wenn etwas klar ist in der Bibel und verständlich, dann ist es das einmütige Zeugnis aller Apostel. Unser Herr lebt. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Paulus hat ihn zwar nicht in dieser Weise, wurde nicht auf Erden erwählt, er wurde vom himmlischen Herrn erwählt, aber auch er hat ihn gesehen. Und dann zählt er ja auf, wie viele Zeugen es da gab, sogar 500 Brüder auf einmal. Und das waren nicht Halluzinationen und Visionen. Das war nicht nur Erscheinung, es war auch eine Erscheinung. Paulus sagte, er erschien, er erschien, er erschien. Das Wort allein würde noch nicht sicherstellen, dass es ein Körper war, der essen konnte, den man betasten konnte. Aber das sagt dann ja Paulus später in 1. Korinther 15, leibhafte Körperlichkeit und viele Zeugnisse von Jesus in den 40 Tagen. Wenn etwas klar ist im Neuen Testament, dann der Ruf der Apostel, der die ganze Apostelgeschichte durchzieht. Unser Herr lebt. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn zu tun. Er ist der Durchbrecher aller Bande. Nun ist der Weg frei, auch für uns. Also das ist mal das erste, Hoffnung der Auferstehung nach dem ersten Korintherbrief. Ein zweites, Hoffnung auf Christi Tag. Vom Tag ist öfter die Rede. Und auch der Philipperbrief spricht davon. Was bedeutet Tag? Tag kann den Sinn haben von Gerichtstag. Und so ist ja der Tag des Herrn ein Gerichtstag und wird so dargestellt im Alten Testament bei Joel. Und das gilt zum Teil auch im Neuen Testament. Ich war im Geist an des Herrn Tag, Offenbarung 1. Das ist der Gerichtstag des Endes. Aber Tag ist noch was anderes. Tag ist Anwesenheit der Sonne. Und die Sonne spendet Licht und Wärme. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Nun hat der Herr Jesus ein Wort gesagt in Johannes 9, Vers 4. Wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Welches Lied hat man danach gedichtet? Auf, denn die Nacht wird kommen. Und der Heinz Schumacher war mal so vorwitzig, als er eine Auslegung des Römerbriefes niedergeschrieben hat in Gnade und Herrlichkeit als junger Mann. Und da kam ich an Römer 13. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah. Da habe ich, nicht nur um dem anderen Gedicht Konkurrenz zu machen, einfach vom Bibeltext her ein anderes Gedicht geschrieben, das man heute noch beim Paulus Verlag als Postkarte beziehen kann. Auf, denn der Tag wird kommen. Auf, denn der Tag wird kommen. Jesus sagte damals, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Bald werde ich von euch weggenommen und die dunkle, bange Nacht der Verstockung wird sich auf Israel herabsenken, wie es ja auch durch die Jahrhunderte so war. Aber nun geht es langsam zu Ende, die Dämmerung kommt und der neue Tag bricht heran und wir warten auf den Tag Christi, seine Anwesenheit, wenn er wiederkommt. Nun will ich aber damit nicht sagen, das andere Lied wäre falsch, auf, denn die Nacht wird kommen. Denn im Blick auf das Heil, da steht ja geschrieben, ich glaube es steht 2. Korinther 6, ja, Vers 2. Jetzt ist der Tag des Heils. Im Blick auf das Heil und die Rettung haben wir Tag. Das Heil ist da, man kann es ergreifen, es ist anwesend. aber im Blick auf die Person unseres Herrn haben wir Nachtzeit, aber der Tag kommt bald. Und was wird nun an jenem Tag alles geschehen? Hoffnung nach dem 1. Korintherbrief. Gleich am Anfang, 1. Korinther 1, begegnet uns das Wort Tag. 1. Korinther 1, ich lese 7 bis 9. Da schreibt er den Korinthern Folgendes: sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Kein Mangel an irgendeinem Charisma, indem ihr die Apokalypse unseres Herrn Jesus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu. Das ist ein sehr aufschlussreicher Text. Paulus macht es so, wie der Herr Jesus es auch in den Sendschreiben macht. Wenn es etwas zu loben gibt, dann stellt er das Lob erstmal voran, wie das der freundliche Herr in den Sendschreiben tut, wie es auch mancher gute Erzieher macht, wenn er ein Kind tadelt, und wie es manche machen, die mir Briefe schreiben. Ich weiß dann immer schon, wenn ich so einen Brief bekomme, so ab und zu kommt so ein Brief. Lieber Bruder Schumacher, ich lese seit Anbeginn Gnade und Herrlichkeit und habe schon viel Segen empfangen. Ich warte immer auf den Satz, der mit Aber anfängt, und da kommt er noch meistens, ja. Und ich kenne Ihre Bücher und habe viel Segen, und dann kommt irgendwann der Satz mit Aber. Aber im letzten Heft, da rechts oben, also das stimmt nicht, da bin ich aber total anderer Meinung. Naja, das ärgert mich nicht und das macht mir nicht viel aus. Und manchmal haben ja die Geschwister vielleicht auch recht und ich habe nicht immer allein recht. Also, was soll's. Jedenfalls ist es ja schön, wenn dann die Leute nicht so gleich anfangen den Brief, es war entsetzlich im letzten Heft, sondern wenn sie erstmal loben, ja, das tut der Seele ein bisschen gut. Und Gott sorgt summa summarum dafür, dass Lob und Tadel sich so einigermaßen dann ausgleichen. Auch Paulus betont hier erst das Positive bei dieser ach so schwachen Gemeinde, bei der so viel im Argen lag. Da gab es also Leugner der Auferstehung, da wurde das Abendmahl in unwürdiger Weise gefeiert, da gab es sittliche Entgleisungen, da gab es Streitereien und Spaltungen, sodass Paulus ihnen sagt, 1. Korinther 3, ihr seid, obwohl gläubig, fleischliche und nicht geistliche. Gibt es sowas? Fleischliche Gläubige und geistliche Gläubige. Gibt es Gläubige, die wirklich sagen, Herr, du bist mein Retter, wo aber das Ich-Wesen und das Fleisch, all das, was Paulus Fleisch nennt, und das ist eine Menge, auch Titelsucht, Ruhmsucht, Ehrsucht, all das gehört dazu. Oh, das ist eine Menge. Gibt es das auch noch bei Gläubigen, wo doch dieses ich-süchtige alte Wesen, obwohl gläubig, noch sehr stark dominiert, bis wir dahin kommen, dass wir das in den Tod geben und das Geistliche mehr dominiert. Ja, alle diese Dinge spricht ja Paulus dann an im 1. Korintherbrief, aber zuvor blickt er über alles das hinüber. Gott schenkt ihm einen Fernblick auf den Tag Christi, da habt ihr das alles überwunden. Freilich, Einbuße wird's schon geben vor der Preisrichterbühne Jesu Christi. Das ist nicht etwa gleich, ob ihr hier auf Erden einen schlechten Wandel zur Unehre Gottes geführt habt als Gläubige oder dem Geiste mächtig Raum gab. Er blickt über all das hinüber und sagt, er wird euch befestigen, bis ans Ende untadelig zu sein am Tage des Herrn Jesu. Und wir wissen ja auch, das haben wir schon von Bruder Karl Merz gehört auf den prophetischen Wochen, der ja auch gerne das Thema Heiliger Geist berührt hat, Geistesgaben sind nie ein Beweis für Reife. Geistesgaben, Gnadengaben können mit großer Unreife und Streit und dergleichen einhergehen. Geistesfrucht ist aber ein Beweis für Reife. Vom Tag Christi spricht er nun auch in 1. Korinther 3. Wenn er da spricht von dem Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi, wo offenbar wird, ob jemand Brennbares oder Nichtbrennbares, Fleischgewirktes oder Geistgewirktes auf den gelegten Grund Christus gebaut hat. Der Tag wird es klar machen. 1. Korinther 3, Vers 13. Weil er in Feuer geoffenbart wird und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren, auf Echtheit prüfen. Droben gibt's Feuer, im Himmel gibt's Feuer. Ich dachte, in der Hölle gibt's Feuer und im Himmel keins. Auch im Himmel gibt's Feuer. Und der Unterschied zwischen Himmel- und Hölleninsassen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ist nicht der, dass die einen im Feuer sind und die anderen nicht, sondern dass es denen, die, ja, wo der Geist Gottes, wo das Wesen Gottes, wo die Liebe Gottes, wo das Licht Gottes mächtig Raum hatte, schon hier im Leben, die empfinden das Feuer Gottes als Lust und Liebe, welches ja zutiefst seine Liebe ist. Ja, was geschieht noch an jenem Tag? Da finden wir auch Parallelstellen im Philipperbrief, Philipper 1, Vers 6 und Philipper 1, Vers 10, was an jenem Tage, am Tag Christi sein wird. Auch im Philipperbrief, der übrigens viel Parallelen hat mit dem 1. Korintherbrief. Viele der Punkte, die ich hier heute Abend nenne, vom 1. Korintherbrief aus, stehen genauso im Philipperbrief. Auch da ist die Rede vom Tag Christi. Auch da ist die Rede von Leibesverwandlung. Auch da ist die Rede von Hoffnung für alle. Deshalb möchte ich diese Parallelen hier mal lesen. Philipper 1, 6 und 10. Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott ist ein Gott, der ein Werk, das er begonnen hat, nicht wieder liegen lassen möchte, auf halber Strecke abbrechen. Das tun sogar wir Menschen nicht gern. Wir haben es gern, wenn ein Werk fertig ist. Man kann natürlich zwischendurch auch müde werden und bei der Abfassung des Buches Urknall und Schöpfergott, was mir viel Arbeit gemacht hat, erstmal 50 bis 70 Werke studieren vorher, bevor auch nur der erste Satz geschrieben wurde. Dann wurde ich doch mal müde. Und es war so der 1. Juni des Jahres 88 oder 89. Und ich dachte, ach, lass es doch, wozu das Ganze? Jetzt kommen ein paar freie Tage, da ist von Leichnam und Wochenende, da könntest du dich im Schwarzwald ausruhen. Ich wollte aber eigentlich im Schwarzwald weiterschreiben an dem Buch. Und das nächste, was ich vor mir hatte, war Ersatzgötter. Wer nicht an den Schöpfergott glaubt, der muss nun Ersatzgötter sich nehmen, ist ein Abschnitt in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Ach, lass es doch, ruh dich doch lieber aus, was soll das Ganze? Und als ich so dachte, da saßen wir am Kaffeetisch und ich schlug das Losungsbüchlein auf, 1. Juni, 88 oder 89, und was lese ich da? Tut die fremden Götter weg aus eurer Mitte. Ach so, oh Gott, du hast wohl doch einen Auftrag, dass ich über fremde Götter schreiben soll, die man an die Stelle des lebendigen Schöpfergottes, dann aber schnell ab ins Auto, schnell ab in den Schwarzwald, und da wird geschrieben, geschrieben und zwischendurch ein bisschen erholt. Ja, zurück. Ein angefangenes Werk lässt man nicht gern unerledigt auf halber Strecke liegen. Das erfüllt schon uns Menschen nicht mit Befriedigung. Und unser Gott und Vater, das sehen wir im 1. Kapitel der Bibel, ein Werk, das er beginnt, das möchte er auch fertig hinausführen. Und Philipper 1, Vers 10. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf das ihr lauter und unanstößig seid, auf den Tag Christi. Wir sind ja auch versiegelt auf den Tag Jesu Christi hin mit dem Heiligen Geist. Epheser 4, Vers 30, auf den Tag der Erlösung heißt es da, was aber mit dem Tag Christi zusammenhängt. Das ist also für uns der Tag der Vollendung, der Tag der vollen Zurechtbringung. 1. Johannes 3, Vers 2 drückt es so aus: Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Drittens, Hoffnung auf Leibesverwandlung finden wir im 1. Korintherbrief. Und jetzt kehren wir wieder zu unserem Kapitel zurück, 1. Korinther 15. Hoffnung auf Leibesverwandlung. 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ob diese letzte Posaune etwas zu tun hat mit den Posaunen in der Offenbarung, darüber gehen die Meinungen der Ausleger auseinander. Ich meine nicht, aber wir brauchen nicht uns böse werden, wenn jemand meint, es sei doch so. Die Offenbarungen, die Posaunen im Buch der Offenbarung wurden erst 30 Jahre später offenbart, als der Johannes die Apokalypse schrieb. Und außerdem handelt es sich da ja um Gerichtsposaunen. Es war wohl so beim römischen Heer oder in der Antike hier und da, dass beim Aufbruch eines Heeres drei Posaunenstöße erschallten, und das kann auch darauf Bezug nehmen. Was nun Paulus persönlich betrifft, ihn als Menschen, so hat er freilich in seiner persönlichen Erwartung für sich eine Entwicklung durchgemacht. Also ich gehöre nicht zu denen, die zwischen den frühen und späten Paulusbriefen einen großen Unterschied machen. Für mich ist das eine zusammenhängende, wunderbare Offenbarung durch viele Parallelen verbunden. Aber ich sehe wohl, es gab eine Entwicklung. Und natürlich hat Paulus, wie wir alle hoffentlich, am Ende seines Lebens mehr gewusst als in früheren Jahren. Und auch persönlich hat er eine Entwicklung durchgemacht. Schreibt er doch in 1. Thessalonicher 4 so, als würde er fest damit rechnen, ich muss den Tod nicht sehen, wir, die übrig bleiben. Ja, da reden die Leute von Irrtum des Paulus, das ist kein Irrtum des Paulus, er redet als Prophet. Wenn er nur über sich selber geschrieben hätte, dann könnte man das vielleicht Irrtum nennen, aber er beschreibt ja den Weg der Gemeinde prophetisch. Anfangs hat er wohl noch gedacht, ja, und das ist ja die normale Haltung des Christen, die hat er uns davor exerziert. Wir müssen auch nicht unbedingt damit rechnen, zu sterben, sondern dass der Herr kommen könnte, noch ehe ich hier Amen gesagt habe. Ich habe dem ältesten Bruder, der in Heidelberg vor mir saß, am Sonntag, und etliche hier kennen ihn gut, dem ältesten Bruder, so frisch und aktiv, dass ich Mühe habe nachzukommen mit seiner Schlagfertigkeit, und dem 93-Jährigen habe ich gesagt, du weißt auch nicht sicher, ob du stirbst, der Herr könnte vorher kommen. Keiner von uns kann sagen, ich muss sterben, der Herr könnte vorher kommen. Aber bitte lege sich auch niemand in der Weise fest, dass er sagt, ich komme unbedingt zur Entrückung, kann gar nicht anders sein. Eine Witwe sagte mir mal, mein Mann hat doch so gewartet, es klang bald wie ein Vorwurf gegen Gott. Also wie kann Gott sowas machen? Mein Mann, der so gewartet hat, und jetzt ist er gestorben. Ja, also bitte, bitte legen wir uns nicht fest, lassen wir diese Dinge offen, der Herr macht es recht. Legen wir uns weder nach der einen noch nach der anderen Seite hin fest. Hier nun, ein späterer Brief als der 1. Thessalonicher Brief, hier nun in 1. Korinther 15, da sagt der Apostel Paulus, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt. Und in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, 2. Timotheus 4, da weiß er, dass er persönlich den Weg durchs Sterben zu gehen hat. Der Herr wird ihn zu sich nehmen. Das betrifft den Paulus persönlich. Das sind aber prophetische Worte, die natürlich ihre Gültigkeit behalten. Sei es Thessalonicher, sei es 1. Korinther 15, sei es Philipper und welche Stellen auch immer. Die Gemeinde wird eine Verwandlung erleben. Ein Teil der Gemeinde muss nicht entschlafen. Aber wir können nicht, wie es Bruder Karl Geier auszudrücken pflegte, mit Schuhen und Strümpfen da hinaufgenommen werden. Also so geht das nicht. Wir müssen verwandelt werden. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Schon physikalisch würden wir das hier überhaupt nicht aushalten und biologisch, medizinisch. Wir werden alle verwandelt werden. Wir müssen alle verwandelt werden. Wir alle. Sei es durch Sterben hindurch oder ohne den Tod das Sterben hier zu erleben, was angenehmer wäre. 2. Korinther 5 nennt es Paulus diese beiden Möglichkeiten. Entkleidet oder überkleidet werden, wo unsere Leiblichkeit als ein Kleid verstanden wird. 2. Korinther 5, Vers 4. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, Hütte, Zelt, mehr ist das nicht, was wir an uns tragen. Ein gar kunstvolles Zelt, ein wunderbares Zelt. Und wir merken erst, wenn wir zum Arzt gehen und was nicht tut, was wir alles für wunderbare Zusammenhänge da an uns haben. Das ist schon ein Kunstwerk, allein schon dieser irdische Leib. Wie viel gewaltiger der kommende Leib. Paulus nennt es Zelt, flüchtig hingestellt und schnell wieder abgerissen. Und im ersten Vers von 2. Korinther 5, wenn ich da geschwind mal diese Abweichung machen darf. Da stellt er diesem Zelt das Gebäude gegenüber, das wir erwarten, den neuen Leib gegenüber dem alten. Der neue Geistleib verhält sich zu dem jetzigen alten Leib, den wir jetzt an uns tragen, wie ein gewaltiges Prachtgebäude zu einem flüchtig hingestellten Zelt. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird, wir ein Gebäude, ein Prachtgebäude haben. Im Griechischen steht da, glaube ich, das gleiche Wort, wie wenn die Jünger Jesus hinweisen auf den Tempel. Sieh mal da, dieses Bauwerk, ein gewaltiges Prachtgebäude gegenüber diesem jetzigen Leib als flüchtigem Zelt, das aber auch schon wunderbare Zusammenhänge hat, sodass man ja nur staunen kann, was da alles läuft bei unserem irdischen, obwohl vergänglichen Körper. Wir werden alle verwandelt werden. Wir können so nicht bleiben, so kommen wir da nicht hinauf. Sei es durch Sterben, sei es durch plötzliche Verwandlung, werden wir verändert. Aber zu der Stelle, 1. Korinther 15, 51, sollten wir auch noch 2. Korinther 3, Vers 18 dazu lesen. Da steht auch wir alle. Und da ist nun geistlicherweise von unserer Verwandlung die Rede. Heute ist das dran. Heute ist dran, 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir heute schon innerlich geistlich verwandelt werden. Und wie werden wir denn verwandelt? Seine Herrlichkeit anschauend. Und wenn man den Brüdern Karl Geier und Adolf Heller je und dann den Vorwurf gemacht hat, ihr verkündigt zu viel Herrlichkeit, mal mehr Zerbruch, Zerbruch und Tod und Sterben und Niedrigkeit und Elend und Jammer und nicht immer so herrlich, 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 als wäre das alles schon da. Dann haben die Brüder gesagt, also in meiner Bibel, da steht, dass wir durch das Anschauen seiner Herrlichkeit verwandelt werden und nicht durch das Anschauen von Niedrigkeit und Elendigkeit und Jammer. Da sehen wir sowieso genug davon an uns selber und anderen. Da werden wir nicht verwandelt. Also 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, im Spiegel schauend, sagt das Urtextwort gewissermaßen. Und dreimal dürfen Sie raten, was ist der Spiegel? Das Wort. Im Spiegel des Wortes schauen wir die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn im Wort, das uns der Geist lebendig macht. Im Wort, durch den Geist aktualisiert und lebendig gemacht, da schauen wir ihn in seiner Herrlichkeit. Sogar schon als er auf Erden war, in der Niedrigkeit, hieß es ja, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wie viel mehr, wenn er droben ist oder von droben aus sich offenbart. In dem Maße also, in dem wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Ich bin nicht gesetzlich, ich sage nicht, du musst 11 Stunden am Tag Bibel lesen und 2 Minuten darfst du Fernsehen. Ich will da überhaupt keine Gesetze machen, aber grundsätzlich gilt, wenn das was werden soll mit der Verwandlung, dann müssen wir auch Zeit haben für diesen Herrn. Zeit haben, das tun wir ja in diesen Tagen, deshalb sind wir ja auch hier. Zeit haben für Gemeinschaft, Gottes Wort, Brotbrechen, Gebet. Da schauen wir ihn an und werden in dieses Bild hinein verwandelt. Auf der Mattscheibe, da sehen Sie viele Gesichter und viele Bilder. Und wie viel Unerlöstes, wie viel Unerlöstes, wie viel Grauen, Angst und Schrecken. Sogar bei seriöser Berichterstattung, etwa über Sarajevo, sind das Bilder, über die man sich freuen kann. Und manchmal kommen mir sogar die Nachrichtensprecher sehr unerlöst vor in ihren Augen. Peter Hane vielleicht ausgenommen als Gotteskind. Ja, also schauen wir nicht so viel Negatives an. Das hilft uns nicht. Schauen wir Positives an und nehmen wir uns Zeit für unseren Herrn und Heiland, ihn immer besser kennenzulernen. Hoffnung auf Leibesverwandlung. Es gibt also eine innerliche Verwandlung, heute in der Gegenwart, 2. Korinther 3, Vers 18, und es gibt dann die leibliche Verwandlung, 1. Korinther 15, 51. Beides gehört zusammen, und was heute zunächst mal dran ist, ist, dass wir uns innerlich verwandeln lassen. Vor allem in der Gesinnung, zu der Gesinnung, die in Jesu Christo war, Philipper 2, 5 bis 11. Ich sage ein letztes und ein viertes: Hoffnung für alle. Das ist auch ein beliebtes Thema in den Paulusbriefen, ob wir lesen Römer 5, Römer 8, Römer 11, Epheser 1, Kolosser 1, Philipper 2, 1. Korinther 15, Hoffnung für alle. Eine ganz weit gespannte Hoffnung. Und ihr Lieben, das dürfen wir auch weiter sagen, das müssen wir nicht ganz heimlich als schreckliche Irrlehre im Herzen verstecken, dass wir Angst haben, jeder würde sich darüber aufregen. Gerade heute, wo so viel Not ist in der Völkerwelt, dürfen wir es weiter sagen, es ist Hoffnung für alle Menschen, es ist Hoffnung für die Völkerwelt. Aber bitte in der richtigen Art und Weise. Keine rosarote Allversöhnung, alles nicht schlimm, Gerichte kommen nicht, doch es kommen Gerichte und wir leben heute in den Anfängen schwerer Endzeitgerichte. Da hören wir immer wieder das Wort Million, da ist eine Million Menschen vom Tode bedroht und ich fürchte, das ist erst der Anfang, das sind erst die Anfänge der Wehen und immer wieder werden wir in den nächsten Jahren oder wenn es noch länger geht, Jahrzehnten hören, Millionen, Millionen, Millionen. Das ist eine ganz ernste Entwicklung. Und in einer solchen Zeit soll man den Mund sich verbinden lassen und nicht davon reden dürfen, dass die Bibel eine Hoffnung für alle enthält. Freilich nie ohne die Betonung der Gerichte. Dann würde es zur Irrlehre. Oh, es wird alles gut, wir kommen alle in den Himmel. Immer mit der Betonung des Ernstes der Entscheidung, des notwendigen Rufes der Evangelisation und des Ernstes der Gerichte. Gerade die an die letzte Zielerreichung Gottes glauben, gerade die reden betont von den Gerichten Gottes, weil sie dabei nicht die schreckliche Hoffnungslosigkeit im Herzen haben müssen. Alles endet letzten Endes großenteils im Feuersee. Ich habe eine Auslegung der Offenbarung geschrieben, die liegt auch oben auf dem Büchertisch, durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Ich habe mich bemüht, einen Fehler zu vermeiden. Es gibt nämlich Auslegungen der Offenbarung und wir wissen ja von der Offenbarung, Gerichte im Diesseits, das können ja auch Dinge sein, die mit unseren ökologischen Katastrophen, die sich heute schon anbahnen, zu tun haben. Ökologische Katastrophen und dann noch Gerichte Gottes, schrecklich, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte und dann gibt es Ausleger, die dann noch schreiben und das Schlimmste kommt dann hintenher noch nach, nämlich die endlose Qual. Basanos und Kolasis bedeuten nicht eigentlich Pein und Qual, sondern haben eine andere Bedeutung. Das Wort Basanos, Qual, in Offenbarung 14 und das Wort Kolasis in Matthäus 25, Pein, das hat im Profangriechisch hat das eine durchaus nützliche Bedeutung. Kolasis ist Erziehungszwecksbesserung, Züchtigung und Erziehungszwecksbesserung. Und Basanos, das ist der Probierstein, und Basanitsu heißt nicht eigentlich quälen, sondern die Echtheit prüfen. Echtheitsprobe und Züchtigung. So ist es im Profangriechisch mit Basanos und Kolasis. Das finden Sie in meinem Buch über Versöhnung des Alls Gottes Wille und Sie finden es auch in der Auslegung der Offenbarung durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Ich betone das gern und oft, damit das falsche Zerrbild wegkommt von Gott als dem Quäler, der nichts Dringenderes zu tun hat, als die Menschen nach all dem Leid im Diesseits noch drüben zu quälen und das ohne Aufhören. Und das soll die richtige Lehre sein und da darf man nichts dagegen sagen. Ich denke doch, das müssen wir sogar. Und viele Menschen bekehren sich deshalb nicht, weil sie sagen, mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben, der dieser Quäler ohne Ende ist. Im Profangriechisch sind es nützliche Worte, Erziehung zwecks Besserung und Echtheitsprobe, aber natürlich im Buch der Bibel, im Buch der Liebe Gottes, da wird es nur mit Pein und Qual übersetzt. Und Sie verstehen, dass ich glaube, dass da etwas nicht stimmt, dass wir da unseren großen Gott nicht richtig verstanden haben. Hoffnung für alle. Ich brauche das nicht lange erläutern, die meisten unter uns haben die Verse schon oft gehört und so will ich nur noch lesen ohne Kommentar zum Abschluss. 1. Korinther 15, 24 bis 28. Übrigens auch Philipper 2, 10 und 11 schlägt in die gleiche Kerbe oder Offenbarung 5, Vers 13. 1. Korinther 15, 24 bis 28. Dann das Ende Tellers, wenn er das Reich, die Königsherrschaft, dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, denn er muss königlich herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. In Klammern, der Tod in jeder Art und Form. Dann gibt es auch den zweiten Tod nicht mehr, denn es wäre ja absurd, darauf hat schon Professor Ströter hingewiesen, wenn Paulus hier gesagt wird, der Tod wird weggetan. Bloß der erste, damit der zweite seinen Rachen aufsperrt und sie verschlingt, zu einem noch schlimmeren Lose hinbringt. Nein, der Tod in jeder Art und Form. Sonst wäre es ja nicht der letzte Feind, wenn ein noch schlimmerer Tod gleich dahinter seinen Rachen aufsperrte. Denn das All hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass das All untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All untergeordnet hat, auf dass Gott alles in allem sei. Amen.